Kann man mich so verstehen, wenn ich diese Lautstärke habe? Okay. Das ist jetzt, wird jetzt mehr ein Erfahrungsbericht. Ich möchte aber vorher ganz gerne eine, zwei Fragen stellen. Wer von euch sieht sich eher als Sysadmin? Ja, wer von euch sieht sich eher als Entwickler? Wer kann sich nicht entscheiden? Okay. Es ist ein bisschen was für jeden, das dabei, für jeden was dabei. Der Schwerpunkt ist allerdings tatsächlich auf der Systemadministrationsebene. Fangen wir an, was bin ich? Ich bin Systemadministrator. Ich kann nicht entwickeln, also ich kann so ein bisschen skripten, das ist ganz okay. Größere Projekte sind nicht so meins. Ich mache seit mittlerweile 1998 das Ganze im professionellen Umfeld. Das mit dem Kabelziehen habe ich so vor 10 Jahren ungefähr aufgehört. Ich arbeite seit 5 Jahren ungefähr mit agilen Teams zusammen. Ich habe eine Zeit lang als Scrum Master für ein agiles Team agiert. Momentan arbeite ich in einer Firma, wo wir relativ viele agile Teams haben. Und das ist jetzt so ein bisschen was über meine Arbeit, was ich erzähle. Und ihr dürft mir dabei zuhören. Worum geht's? Kennt wahrscheinlich jeder Admin, diese blöden Entwickler. Das ist halt so, die wissen nicht, worauf es ankommt in der Produktion, die wissen nicht, was passiert mit ihrem Code, wenn es tatsächlich mal Last gibt, wenn es performant sein muss. Das heißt, als Administrator hat man sehr oft den Fall, dass man sich denkt, mein Gott, hätten die doch früher mal gefragt. Oder mein Gott, wissen die eigentlich nicht, was sie da tun? Es ist natürlich andersrum genauso. Viele Entwickler stehen da und sagen sich, meine Güte, weiß der Admin eigentlich nicht, was mein Code macht? Hat er keine Ahnung davon? Das liegt vor allem daran, dass sehr viele Admins wirklich auf den Betrieb gemünzt sind, dass es in vielen Firmen nur Abteilungen gibt, die sich tatsächlich rein um den Rechnerbetrieb kümmern, dass es dort niemanden gibt, der sich um Applikationen kümmert, dass es dort auch wenig Leute gibt, die sich mit den Grundlagen dieser Applikationen eventuell auskennen. Und es liegt vor allem daran, dass in den meisten Firmen wenig miteinander gesprochen wird. Es kann daran liegen, dass es, wie in einigen Firmen üblich ist, diese beiden Abteilungen völlig voneinander ferngehalten werden. Das heißt, es gibt hier eine Administrationsabteilung und die Entwicklung findet ganz woanders statt. Oder die Entwicklung findet komplett außer Haus statt und es wird nur Betrieb gemacht. Das ist dann was, was... Ja, da sollte eigentlich eine andere Folie kommen. Okay, gehen wir mal zurück. Das hilft natürlich beiden Seiten nicht weiter, weil die Entwickler wissen definitiv nicht, worauf kommt es den Administratoren an. Also was ist eigentlich wichtig für den Betrieb meiner Applikation? Was muss ich beachten? Und genauso wenig wissen die Administratoren, warum sind denn Sachen so entwickelt worden, wie sie entwickelt worden sind? Und warum läuft es nicht so, wie wir es eigentlich haben wollen? Ich muss das mal ein bisschen ausholen, weil ich habe gesagt, es geht um das Überleben in der agilen Welt. Das heißt, was passiert eigentlich, wenn meine Teams agil sind? Das hat, glaube ich, tatsächlich außer ihm noch keiner geschafft, dass man halt einen agilen Wasserfall hinbekommt. Das ist allerdings auch ein Modell, was nicht mehr so wahnsinnig häufig genutzt wird. Was ist das Wasserfallmodell? Leute, die in etwas größeren Firmen arbeiten oder in ganz kleinen Firmen arbeiten, kennen das eventuell. Man fängt da ganz oben an mit der Planung. Das heißt, da setzen sich Leute hin, die gar nicht unbedingt irgendwo aus der Administration kommen müssen oder aus der Entwicklung kommen müssen und überlegen sich, was soll eigentlich unser nächstes Produkt mal irgendwann können. Dann kommt eine sehr lange Analysephase. Dann setzen sich ein paar Entwickler hin, ein paar Architekten hin, vielleicht Leute, die wissen, was das Produkt hinterher machen soll, erstellen das Design. Danach passiert dann die eigentliche Entwicklung. Und nachdem dann ungefähr ein Jahr vergangen ist oder vielleicht auch 2 Jahre vergangen sind, je nach Größe des Projektes, kommt hier tatsächlich der erste Test der Software. Das heißt also, was oben in der Planung schiefgegangen ist, das kriege ich jetzt tatsächlich sehr, sehr schwer wieder nach oben. Das heißt, ich muss eventuell nochmal zu den Softwareentwicklern gehen und sagen, Entschuldigung, das läuft so nicht, bitte macht es anders. Die müssen dann eventuell sagen, so, naja, aber das Design sieht das eigentlich vor, gehen halt wieder zurück zur Designphase und die sagen, da ist die Analyse wohl schiefgelaufen, uns ist gesagt worden, wir haben hier 100.000 Kunden, stellt sich aber raus, wir werden jetzt schon 200.000 Kunden haben. Damit kommt unsere Software nicht klar. Hallo? Ah. Das heißt, ich muss diese ganzen Phasen nochmal durchgehen, wenn ich feststelle, dass da oben in der Planung irgendwo einen Fehler gemacht habe. Und natürlich muss ich genauso wieder runtergehen. Das Modell klappt ganz gut, wenn man relativ viele ähnliche Produkte nacheinander entwickelt. Das heißt, also wenn man weiß, das Produkt gleicht sich halt relativ stark, dann kann man damit ganz gut leben. Es eignet sich, glaube ich, auch für kleinere Projekte. Dann passiert diese ganze Phase ungefähr in 4 Monaten, 3 Monaten. Damit kann auch jeder umgehen. Das große Problem ist aber in beiden Fällen, der Test passiert erst hier. Und das ist auch meistens der Punkt, wo Administration das erste Mal das Produkt zu sehen bekommt. Das heißt, es wird über den Zaun geschmissen und dann wird gesagt, okay, macht was draus. Installiert es, es muss laufen. Wie ist erstmal euer Problem? Vielleicht passiert es auch, dass mal ein Entwickler vorbeikommt und sagt, okay, ich gebe euch mal ein paar Hilfestellungen, was wir uns dabei gedacht haben. Und normalerweise wird dann gesagt, gut, aber es läuft bei uns nicht. Ändert was daran. Das heißt, ich gebe genau die gleiche Mauer wieder zurück. Das tut nicht. Das hätte ich gerne anders. Und eine Kommunikation so auf der Ebene findet extrem selten statt. Wie gesagt, es kann daran liegen, dass Entwicklung und Administration einfach komplett verschiedene Geschäftsbereiche der Firma sind. Oder halt komplett auseinanderliegen. Das ändert sich gerade relativ stark. Also es gibt mittlerweile relativ viele neue Entwicklungsmodelle. Scrum ist wohl momentan das beliebteste. Komme ich auch gleich ganz kurz zu, was es ist. Es gibt auch andere agile Entwicklungsmodelle, aber was momentan tatsächlich passiert ist, dass Software viel, viel kleinteiliger entwickelt wird und dass auch viel, viel schneller die Software bei der Administration liegt oder auch tatsächlich auch beim Kunden liegt. Scrum ist so ein Prozess, der mehrere Feedbackrunden vorsieht. Das heißt, ich habe hier mein Produkt. Es ist nicht mehr das, was vorher gemacht worden ist. Ich plane komplett bis zum letzten Punkt durch, wie das Produkt hinterher aussehen soll. Ich weiß hier grob, wie das Produkt aussieht. Also hier oben, das ist schon ein bisschen spezifischer. Hier unten, ja, da weiß ich auch ungefähr, was gemacht werden soll. Hier unten weiß ich ganz grob, wie es ganz am Schluss aussehen soll. Das wird nach und nach verfeinert. Und immer ein Teil davon, von diesem Backlog, kommt dann in einen sogenannten Sprint rein. Das heißt, ich nehme mir ein Produktteil, lege ihn in ein Sprint-Backlog, teile ihn dann nochmal auf in einzelne Tasks, die relativ schnell abgearbeitet werden können. Meistens dauert so ein Task ungefähr einen Tag. Und dann gehe ich eine Schleife von ungefähr 30 Tagen. In diesen 30 Tagen habe ich dieses Backlog abgearbeitet und habe hier ein Produkt oder zumindest einen Teil eines Produktes. Das kann schon lauffähig sein. Es dauert meistens so 2, 3 Sprints, bis der erste Teil dieses Produktes lauffähig ist. Und danach wird zu diesem lauffähigen Produkt, was dann auch schon live gehen kann, immer wieder was hinzuaddiert. Die 30 Tage hier sind so ein Richtwert. Die meisten Teams haben nur 2 Wochen Sprints. Wir haben stellenweise bei uns auch Teams, die nur 1 Wochen Sprints machen und dann dadurch halt dieses Backlog relativ klein halten. Und was man beim Sprinten auf jeden Fall macht, ist alle 24 Stunden nochmal einen Review-Zyklus. Was habe ich gestern eigentlich gemacht? Was mache ich heute? Hat das funktioniert? Das heißt, Software kommt hier viel, viel schneller beim Kunden an und natürlich auch viel, viel schneller bei der Administration an. Es kann sein, dass alle 24 Stunden etwas released wird. Oder es gibt auch Teams, die releasen tatsächlich kontinuierlich. Wenn sie sehen, es ist ein Feature da, dann wird dieses Feature live gestellt. Was natürlich für Administrationen nicht so toll ist, weil sie auch nicht jedes Mal mitbekommen, da hat sich gerade wieder was auf meiner Plattform geändert. Aber klarkommen muss man als Administrator damit auf jeden Fall. In kleinen Firmen ist das relativ einfach zu lösen. Ich habe hier ein Administrationsteam mit 6 Leuten, ich habe hier ein Entwicklerteam mit 6 Leuten. Das wird normalerweise nicht passieren. Ich werde da vielleicht 2, 3 Administratoren haben. Das Entwicklerteam wird ein bisschen größer sein. Aber in kleinen Firmen kann ich einfach sagen, naja, ich setze einen Admin da rein. Das heißt, ich sorge dafür, dass ein Administrator beim Entwicklerteam sitzt und mitbekommt, was macht die Entwicklung gerade. Und ich sorge genauso dafür, dass dieser Administrator die Kommunikation zwischen dem Entwicklerteam und dem Administrationsteam aufrechterhält. Das heißt, das Administrationsteam macht das, was es normalerweise auch macht. Es kann Best Practices entwickeln, es kann sich darum kümmern, dass die Software automatisiert deployed werden kann, es kann sich um Konfigurationsmanagement kümmern. Und der eine Admin da oben kümmert sich um die Kommunikation zwischen dem Entwicklerteam und der Administration. Das heißt, er bringt auch das, was die Administratoren von den Entwicklern haben möchten, ins Entwicklungsteam rein. Das muss auch nicht immer derselbe sein. Man kann einfach sagen, jeden Sprint wechselt dieser Administrator eventuell. Funktioniert, wie gesagt, in kleineren Firmen ganz gut. Da kann auch noch ein zweites Team dazukommen. Dann habe ich halt 2 Administratoren, die irgendwo im Entwicklungsteam sitzen. Und so ein Entwicklungsteam, würde ich sagen, nimmt grob 20% Arbeitszeit vom Admin in Beschlag. Das heißt, die haben auch nicht immer was für den Admin zu tun. Das heißt, 80% seiner Arbeitszeit kann er auch normalen Administrationsaufgaben nachgehen. Bei etwas größeren Firmen wird es schon ein bisschen schwierig. Natürlich kann ich auch hier, ich habe 6 Entwicklerteams und 6 Administratoren, natürlich kann ich auch hier in jedes Entwicklerteam einen Administrator reinsetzen. 20% seiner Arbeitszeit verbringt er im Team. Und die restlichen 80% wird zusammengearbeitet. Das heißt, man kann immer noch Best Practices entwickeln, man kann immer noch gucken, dass man als Administration gemeinsam die Plattform laufen. Es passiert nicht, dass der eine ein bestimmtes Konfigurationsmanagement so macht, der andere macht irgendwas anders, weil man immer noch diesen Zusammenschluss hat, immer noch das Feedback hat, was machen die anderen eigentlich gerade. Und so können auch die Administratoren immer wieder die Teams in die Entwicklungsteams zurücktragen. Sowas machen wir übrigens genau so. Wir machen Konfigurationsmanagement mit Puppet zum Beispiel. Wir möchten jetzt nicht, dass irgendein Entwicklungsteam sagt, wir finden aber Chef viel toller. Und man kann sich unter den Administratoren auch absprechen, was in den Entwicklungsteams gerade passiert. Das heißt also, niemand ist überrascht, wenn irgendein anderes Entwicklungsteam gerade was macht. Bei uns sieht es ungefähr so aus. Also die Zahlen stimmen auch nicht ganz, aber wir haben um die 25 bis 30 Entwicklungsteams insgesamt. Wir sind zu neunt in der Administration und da geht das dann nicht mehr. Wie gesagt, gerade gesagt, ein Team hat ungefähr 20% Arbeitszeit für 20% der Arbeitszeit Aufgaben für einen Administrator. Vier Teams hätten jetzt schon 80% Zeitbeschlag. Und in den restlichen 20% funktioniert es hier nicht mehr, dass die Administratoren gemeinsam arbeiten können. Also das ist keine Zeit, wenn man nur noch 20% der Wochenarbeitszeit zusammensitzt, also einen Tag, da schafft man nicht gemeinsam irgendwas aufzubauen. Da schafft man auch nicht irgendwie zu sagen, wir haben hier einen gemeinsamen Administrationsstil, das und das machen wir so und so. Das heißt, es wird dann in dem Bereich relativ krautig oder fragil. Was kann man dagegen machen? Naja, wir sagen, jeder Administrator betreut halt vier Teams, geht aber nicht in die Teams zum Arbeiten rein, sondern die Administratoren sitzen immer zusammen. Und holen sich dann bei den jeweiligen Teams Sachen ab, die für das Team gerade wichtig sind in der Administration. Das kann funktionieren, das heißt, man bekommt von jedem Team irgendwie eine Aufgabe, die hängt man dann irgendwo hin, arbeitet sie ab, wenn gerade Zeit dafür da ist. Kann aber passieren, dass jetzt ein Team relativ viel Arbeitszeit benötigt, kann sein, dass alle vier Teams viel Arbeitszeit benötigen. Also richtig schön ist das auch nicht. Das heißt, vielleicht müssen wir an der Arbeitsweise als Administratoren auch was ändern. Nicht mehr das Klassische, wie wir es vorher gemacht haben, sondern eventuell müssen auch wir unsere Arbeitsweise ändern. Scrum ist jetzt nicht das ideale Format für Administration, weil man hat nicht irgendein Produkt, was hinterher fertig sein muss. Es ist auch nicht immer in jedem Sprint irgendwas für Administration zu tun, dass man sagen kann, man arbeitet zusammen mit den Entwicklern und wenn ich halt 24 Teams habe, von denen eines irgendwie einen Ein-Wochen-Sprint macht, ein anderes einen Drei-Wochen-Sprint hat, lässt sich das irrsinnig schwer koordinieren. Es gibt andere Möglichkeiten der agilen Arbeit. Eine davon ist Kanban. Kanban hat eigentlich was, kommt aus dem Autobereich. Das hat eigentlich was mit dem zu tun. Ich habe halt eine Liste an Aufgaben, die gemacht werden muss und die wird dann abgearbeitet. Das heißt, ich mache einfach nur sichtbar, was passiert eigentlich gerade, was muss noch passieren und was ist schon passiert. Also haben wir es gemacht. Wir haben uns entschieden, wir nehmen Kanban. Wir haben uns gesagt, okay, wir lernen das. Und wir haben ein paar gelbe Zettel gekauft. Und das war das erste Ergebnis. Also ich fühlte mich wieder knapp 10 Jahre jünger, als ich noch Kabel gezogen habe. Das war nicht wirklich das, was man haben wollte. Wir haben uns auch ein bisschen in die Tasche gelogen. Also auch bei Kanban hat man einen Backlog, von dem was abgearbeitet werden muss. Ich erkläre mal kurz diesen Zettelwust hier. Das ist das, was noch zu tun ist. Das ist das, was gerade getan wird. Wenn man das tatsächlich ernst nimmt, müssten wir hier irgendwie um die 30 Leute haben, weil es kann ja eigentlich jeder nur gerade im Moment an einer Aufgabe arbeiten. Das heißt, also, es ist auch so ein bisschen, da wurde mal was dran gemacht, da wird auch vielleicht morgen nochmal was dran gemacht. Aber es ist nicht das, was aktiv getan wird. Und das hier hinten, die kleinste Spalte, wie man sieht, ist das, was getan worden ist. Und das ist halt, wie gesagt, das Backlog. Naja, es ist ein Teil des Backlogs. Hier gibt es noch ein zweites Backlog, das heißt irgendwie, das müsste mal irgendwann getan werden, ist aber noch nicht in der To-Do-Spalte drin. Und wenn man dann richtig guckt, ist hier oben noch etwas, das nennt sich neue Themen. Das ist dann das dritte Backlog. Das hieß also, das ist dann irgendwas, was mal so ausgegoren ist, dass es hier hinkommt, bevor es dann irgendwann da landet. Und an diesen Zetteln, das sind bei uns Entwicklungsteams, diese Zettel, da hängen halt jeweils zwei Administratoren dran. Das heißt, wenn die was machen, die was machen, die was machen und die was machen und da hängen die gleichen zwei Administratoren drauf, kann das hier überhaupt nicht stimmen, weil dann würden die an viel zu vielen Sachen gleichzeitig arbeiten. Das funktioniert nicht. Man macht bei Kanban aber was Ähnliches bei Scrum, man macht ein Review. Das heißt, wir haben uns dann die Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, so, wie wir es gerade machen, das ist noch schlechter als vorher, das funktioniert überhaupt nicht. Wir haben diesen Riesenwust an Sachen, die getan werden müssen. Keiner hat mehr den Überblick, was tun wir eigentlich gerade. Und es ist extrem viel liegen geblieben. Das heißt, es war weder für die Entwicklungsteams gut, noch für uns in der Administration gut. weil eigentlich nie ein Produkt wirklich fertig geworden ist. Aber das Problem besteht ja weiterhin. Wir haben irrsinnig viele Teams. Wir haben nur einen kleinen Bereich von Administratoren. Und ja, wie kann man das lösen? Wir haben erstmal das getrennt. Wir haben gesagt, nein, das passiert nicht mehr. Also wir werden nicht mehr hingehen und uns bei den Teams diese ganzen Sachen einsammeln und hier einen Zettel machen, da einen Zettel machen und irgendjemand ruft an und sagt, das müsste mal gemacht werden. Ich generiere einen neuen Zettel, den hänge ich irgendwo rein. Wir haben gesagt, wir lassen die Teams zu uns kommen. Das heißt, wir haben auch das gemacht, was ein Scrum-Team macht. Wir sind hingegangen und haben gesagt, wenn so ein Team was von uns will, dann hätten wir gerne eine Story dafür. Das habe ich gerade bei Scrum vergessen. Diese einzelnen Tasks, die bei Scrum im Sprint abgearbeitet werden, nennen sich Stories. Das heißt, ich schreibe irgendwo hin, ich hätte als Benutzer ganz gerne, dass ich auf dieser Webseite links oben mein Passwort eingeben kann. Das ist die Story dahinter. Und in dem Sprint wird dann versucht, diese Story aufzulösen. Und das Ergebnis davon ist, dass ich links oben ein Passwortfeld habe, wo der Nutzer seinen Username, sein Passwort eingeben kann. Das heißt, wir haben gesagt, wenn die Entwickler irgendwas wollen, hätten wir gerne genauso eine Story, wo dann draufsteht, ich als Entwickler hätte gerne, dass meine Applikation das und das macht. Oder ich hätte gerne, dass das neue Feature so und so läuft. Dann bekommt man auch ein neues Board, was schon einiges aufgeräumter aussieht. Das heißt, wir haben hier oben drei Story-Slots. Keks. Wir haben oben drei Story-Slots, die gleichzeitig abgewickelt werden können. Wir sind genügend Leute dafür. Wir haben uns irgendwann mal darauf geeinigt, dass immer zwei Leute an einem Thema arbeiten müssen, damit nicht, falls der eine mal im Urlaub geht, komplett vergessen wird, was da eigentlich gemacht werden muss, wenn das Thema wieder hochkommt oder aus der Firma ausscheidet. Oder dass, wenn halt wirklich viel getan werden muss, auch immer zwei Leute da sind, die sich im Thema auskennen und dann miteinander arbeiten können. Also wir versuchen damit so Betriebsblindheit oder zu vermeiden, beziehungsweise Leute, die sich unvermeidlich machen, indem sie halt die Einzigen sind, die die Wahrheit besitzen. Das heißt aber auch, wir können nur drei Stories gleichzeitig abarbeiten, weil wir halt nicht entsprechend mehr Leute haben. Und dann gibt es hier unten noch so einen Bereich, das ist dann halt auch die zweite To-Do-Liste, also wir sind um einen Backlog geschrumpft. Das zweite Backlog ist persönlich, das heißt, wenn ich sehe, ich muss irgendwas machen, dann hänge ich mir einen Zettel selber da rein und dann mache ich das irgendwann, wenn ich Zeit habe. Dieses Board ist so zu lesen. Das heißt, das hier oben ist das Wichtigste. Wenn wir irgendeinen Blocker in Produktion haben, dann bleibt die ganze restliche Arbeit stehen. Zumindest für die Leute, die sagen, okay, ich weiß, wie ich beim Produktionsblocker mithelfen kann. Das sind nicht mal alle Admins. Es kann mal sein, dass einer ausreicht. Es kann aber auch sein, dass da mal vier Leute dran sitzen und versuchen, diese Blockade zu lösen. Danach kommen die Stories. Das heißt, ich habe eigentlich gar keine Zeit, solange ich hier oben noch was machen kann oder noch was im To-Do habe, dann habe ich eigentlich gar keine Zeit, meine persönlichen Zettel hier unten abzuarbeiten. Macht sich auch bemerkbar. Es gibt dann so einige Lanes, wo relativ viele Zettel drin hängen. Es gibt andere Lanes, wo wenig Zettel drin hängen. Das heißt, da ist in der Story eventuell gerade irgendwas, wurde auf was gewartet, da war Zeit da, da hat jemand Zeit gehabt, seinen persönlichen Bereich abzuarbeiten. Wenn ich aber in vielen Stories drin bin, wo ich keine Zeit dazu habe, naja, wird das hier von der To-Do-Liste zum Zettelkasten. Den überblickt hinterher auch keiner mehr und da weiß dann auch niemand mehr, also stellenweise weiß man selber nicht mehr, warum man diese Zettel eigentlich da hingehängt hat mal irgendwann. Man stellt auch fest, das war eigentlich gar nicht so wichtig eventuell, weil es hat sich auch nach vier Wochen niemand gemeldet. Was wir hier nicht gemacht haben, ist ein Time-Tracking. Das heißt, keiner weiß, wie lange so ein Zettel da drin hängt. Also wir sehen, wie schnell so eine Story da oben fertig ist. Da haben wir Daten drauf geschrieben, wir haben die Story jetzt angefangen, wir sind die Story jetzt durch. Aber hier unten hat nie irgendjemand gesagt, so, naja, ich würde schon ganz gerne wissen, wie lange hängt unser Zettel da drin. Haben wir damals nicht als... Ja, das ist allerdings, wenn man die etwas teureren kauft, dauert das so ein bis zwei Jahre, bis das irgendwie sichtbar ist. So bei den billigeren fällt es auch irgendwann auf, die fallen einfach von selber ab. Deswegen haben wir hier auch Magnete dran gemacht. Also, genau. Und bei den billigeren geht es mit Vergilben auch schneller, aber so lange haben wir sie dann doch nicht hängen gehabt. Was heißt, jeder für sich selber muss natürlich immer wieder gucken, was ist in meinem Bereich eigentlich noch zu tun, was muss ich hier noch machen. So richtig zufriedenstellend ist es auch nicht, weil dadurch tatsächlich Sachen liegen bleiben, die tatsächlich gemacht werden müssten. Aber wie gesagt, wir iterieren ja darüber, wir sagen, okay, das kann es noch nicht gewesen sein. Da muss noch ein bisschen mehr rauszuholen sein. Ja.
Ich hätte eine kleine Frage, was hat zu dem Stand bis dahin? Wie werden die Storys geschnitten? Wird darauf geguckt, dass die in einem bestimmten Zeitraum zu machen sind? Also sozusagen die Analogie zur Entwicklung?
Naja, was jetzt hier nicht zu sehen ist, weil, weil wir das elektronisch nachhalten, es gibt einen Backlog von Stories. Das heißt also, es sind definitiv immer mehr als 3 Stories da. Es gibt Entwicklungsteams, die sagen, wir müssten mal so in 8 bis 9 Wochen haben wir irgendwas und die schreiben uns eine Stories. Stories sind damals einfach geschnitten worden und gesagt, ja, wir nehmen diese Story und wir denken, dass sie ungefähr so groß ist. Das heißt, es kann sein, dass da Stories drin waren, die ja 2 Tagen durch waren. Es kann auch sein, dass da Stories drin waren, die 2 bis 3 Wochen gedauert haben, was echt nicht der Idealfall ist. Das sind jetzt 3 Stories, die gerade gleichzeitig durchgelaufen sind. Dahinter hängen wahrscheinlich noch 15 Stories, die darauf warten, fertig gemacht zu werden. Und ja, leider kann man so als jemand, dessen Story ganz unten liegt, nicht wirklich abschätzen, wie lange brauchen die denn noch? Wann kommt denn meine Story dran? Wir machen es transparent, wir sagen, das und das ist eine Arbeit noch zu tun, aber es ist nirgendwo klar, wie lange dauert diese Arbeit. Das heißt, es unterscheidet sich ganz stark von den Sprint-Modellen bei Scrum, weil da sagt ein Entwicklungsteam, okay, das sind unsere Tasks für diesen Sprint und wir committen uns darauf, dass wir diese Tasks in der und der Zeit auch schaffen. Und wenn wir es nicht schaffen, brechen wir einen Sprint ab, dann machen wir das Ganze nochmal. Deswegen kann man es auch so ein bisschen, also es wird mal gelästert, ist so Agile ohne Commitment. Weil ich habe einfach einen Zettelhaufen und der wird abgearbeitet. Stimmt so auch nicht ganz, aber...
Wie macht ihr das mit so vielen Entwicklerteams mit der Priorisierung? Ein großes Meeting, wo sich dann die Chefs der Entwicklerteams gegenseitig kaputt hauen?
Oder? Also das war tatsächlich irgendwie etwas, an dem wir relativ lange gebastelt haben. Wir haben uns überlegt, machen wir das? Und dann haben wir uns entschieden, nö. Weil wir wissen tatsächlich nicht, wie wichtig das für die Firma ist. Also ja, ich kann mal gewissen Sachen ahnen, das ist eine Cash-Cow, das bringt uns wirklich Geld und da sollten wir vielleicht priorisiert dran arbeiten und das ist irgendwas, was so nebenbei gelaufen kann. Aber eigentlich sind wir als Administratoren nicht die Stelle dafür, um sowas zu priorisieren. Das heißt, wir haben einfach gesagt, wenn wir priorisieren sollen, dann machen wir halt First in, First out. Wer als Erster kommt, wird auch als Erster irgendwie wieder freigelassen. Zu so einem Scrum-Team oder zu so einem Produkt, was im Scrum-Team entwickelt wird, gehört auch immer jemand dazu, dem das Produkt gehört. Das ist also derjenige, der zwischen dem Entwicklungsteam und dem Kunden, was bei uns stellenweise interne Kunden sind, aber auch externe Kunden sein können, vermittelt und zwischen dem Management und dem Team vermittelt. Und der auch so ein bisschen den Daumen auf dem Geld hat. Also zumindest auch. Und wir haben dann gesagt, okay, das sind eure Produkte, ihr wisst, wie wichtig sie sind. Ihr könnt auch mit dem Kunden irgendwie abschätzen, was passiert eigentlich, wenn es 3 Wochen später erst kommt oder muss das jetzt sofort passieren. Das heißt, wir haben denen gesagt, wenn ihr Stories bei uns drin hängen habt, müsst ihr euch einigen, welche Stories wichtiger sind, welche Stories nicht wichtig sind. Das klappt so. Ich soll die Fragen übrigens wiederholen, habe ich gerade gelesen. Ist mir vorher auch gesagt worden, ich habe es tatsächlich vergessen. Die Frage war halt, wer priorisiert das Ganze? Das klappt mittlerweile ganz gut, hat relativ lange Anlaufschwierigkeiten gehabt. Die Frage ist, warum wir jetzt massiv weniger Zettel hier haben, als wir vorher hatten und ob das an den Stories liegt. Richtig. Die Antwort auf die Frage, also die Frage, warum wird es übersichtlicher, wie reduziert sich das, dass es übersichtlicher wird? Die Antwort ist tatsächlich, ich habe jetzt hier zusammenhängende Sachen. Die Zettel werden auch nicht wirklich weniger. Aber es ist jetzt nicht mehr dieser ganze Wust, der hier hängt, aber ich sehe ja so eine Story, die steht irgendwo im Jira. Da kann ich halt nachgucken, was ist eigentlich gefordert. Und dann mache ich ein Planning und daraus generieren sich schon relativ viele Zettel. Aber dadurch, dass ich immer nur 3 Sachen gleichzeitig mache, dass ich einfach sage, ich committe mich nur auf diese 3 Sachen gleichzeitig, habe ich es halt viel übersichtlicher. Wenn ich jetzt alle Stories auspacken würde und planen würde, hätte ich das gleiche Board wie vorher. Aber hier kann ich halt den Überblick behalten und kann sagen, ja, ich weiß gerade, woran ich arbeite und jeder andere kann auch sehen, woran arbeiten die denn gerade. Das war bei dem anderen Board auch nicht möglich. Also von wegen Transparenz, ich mache klar, ich zeige allen Leuten, woran ich gerade arbeite. Also da muss man schon einen Führer daneben stehen haben, der das Board die ganze Zeit beobachtet und sagen kann, naja, der Zettel hat sich gerade von da nach da bewegt, da arbeitet gerade bestimmt jemand dran. Das funktioniert tatsächlich nicht. Das ist auch kein Transparent machen, das ist irgendwie Verstecken im Offenen. Also den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen zum Beispiel.
Ihr macht das aber digital mit Driver dann auch öffentlich?
Auch das ist bei uns, da kann jeder in jedes Projekt reingucken, jeder weiß jederzeit, an welches Entwicklungsteam arbeitet gerade wo dran und woran arbeiten die Admins. Aber das tatsächlich, die Tasks tauchen bei uns nicht mehr im Jira auf. Die Tasks haben wir nur analog als Zettel da hängen, weil wir gesagt haben, naja, wenn jemand wissen will, wo man gerade arbeiten, soll er hochkommen, soll sich vor dieses Board stellen, weil dann kann er nämlich auch direkt nachfragen, wenn er Fragen hat. Weil dann ist er ja schon bei uns. Dann ruft auch keiner an und klappt eigentlich ganz gut. Das funktioniert wirklich ganz gut. Das machen aber viele Teams so. Also das heißt, die Sprints werden auch nicht mehr im Driver nachgefragt, sondern die Sprints passieren einfach. Also die Stories werden irgendwann abgeschlossen, mit haben wir getan, aber oder die Tasks, die einzelnen Stories. Aber hier immer das Problem, hier unten, das funktioniert nicht wirklich. Das haben wir mal zusammengesetzt. Darf ich zu dem Board kommen? Deswegen wiederhole ich die Frage jetzt auch nicht, weil das ist jetzt nächste Iteration des Boards. Wir haben halt immer noch hier oben irgendwie diese drei Storylanes. Wir arbeiten immer noch, mittlerweile, wir sind einer mehr geworden bei uns, mittlerweile haben wir 4 Storylanes, das heißt, das Board ist auch schon nicht mehr ganz aktuell. Damit Leute konzentriert arbeiten können, gibt es einen Ronin. Warum der so heißt, weiß ich nicht. In der Woche war ich im Urlaub, als der Name entschieden worden ist. Das kann ich echt nicht sagen. Aber das ist halt derjenige, der hat ein Telefon neben sich liegen. Das klingelt dann ab und an mal, wenn Leute Fragen haben. Der guckt im Driver nach, gibt es neue Tasks. Der beantwortet halt Fragen, die gestellt werden, um dieses ständigen Publikumsverkehr von den anderen Leuten abzuhalten. Oder er delegiert, weil er macht nicht alles, aber er delegiert einfach und hält erstmal das zurück, dass die anderen Leute konzentriert arbeiten können. Hier oben, das gleiche Verfahren wie vorher, ich habe eine Story. Die Story wird geplant. Ich ziehe sie durch und es funktioniert. Und genau das, was du gerade gefragt hast, warum sind da unten eigentlich die Zettel persönlich und es gibt nicht einen großen Pool, wo jeder mal rangehen kann, haben wir hier gemacht. Also das ist ein großer Pool, der ist sogar sortiert. Das heißt, den ersten Zettel hänge ich hier rein und wenn ich hier unten angekommen bin, weiß ich, naja, jetzt ist das ganze Board voll Zettel. Wir sollten vielleicht mal darüber sprechen, welche Zettel noch benötigt werden davon. Danach sieht so ein Board immer viel, viel sauberer aus. Also normalerweise, ich denke mal, die Hälfte von diesen Zetteln wird bei so einem Ding verschwinden, ganz einfach. Weil Leute festgestellt haben, na, es hängt jetzt seit 4 Wochen da drin. Es hat keiner mehr nachgekräht, es war wohl nicht so wichtig. Und wenn es wichtig ist, kommt es halt nochmal hoch. Das heißt, jeder, der einen Zettel schreibt, schreibt seinen Namen unten drunter oder sein Kürzel unten drunter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Zeit habe, weil ich gerade hier oben nicht in der Story arbeite oder in der Story gerade blockiert bin, weil ich halt auf irgendetwas warten muss, was ich nicht selber beschleunigen kann, dann kann ich hier unten reingucken, kann mir sagen, so, da habe ich ja vor 2 Wochen schon mal was gemacht in dem Bereich. Ich frage mal denjenigen, der den Zettel reingehängt hat, was er genau mit meint. Und dann kann ich mir den Zettel nehmen. Das heißt, jeder hat die ganze Zeit die Möglichkeit, aus diesem Pool Zettel zu ziehen. Die landet hier oben, das sind unsere eigenen Stories. Also mittlerweile ist es auch gemischt, wie gesagt, das ist nicht die letzte Version unseres Taskforce. Mittlerweile gibt es hier keine eigenen AM-Stories mehr, da hatten wir also Application Management Stories mehr. Da gab es sogar ein eigenes Backlog für, mittlerweile ist das Backlog gemischt, wo wir halt auch sagen, das ist uns jetzt aber wichtig, deswegen ziehen wir es vor, weil wenn wir das nicht machen, könnt ihr euren Kram auch vergessen, das funktioniert dann nicht. Ganz wichtig, das haben wir auch erst in der Iteration gemerkt, das hier. Das ist ein Zettel, da steht WIP 2 drauf. Das heißt Work in Progress Limit. Hier dürfen nie mehr als 2 Tasks drin hängen. Das heißt, wenn ich hier was machen möchte und hier hängen schon 2 Zettel drin, kann ich nichts machen. Wenn ich hier oben gerade in der Story, also ich arbeite immer noch so, das Wichtigste ist hier oben der Blocker, dann kommen die Stories und dann kommen die Zettel hier unten. Das heißt, Sekunde. Naja, weil die Admins ja eigentlich hier oben arbeiten. Also eigentlich sollen sie an den Stories arbeiten. Aber das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, ich habe jetzt hier oben nichts zu tun und hier hängen schon 2 Zettel im Doing, dann heißt es A, wir müssen uns was überlegen, weil hier oben nichts passiert, weil ja eigentlich alle da oben an den Stories arbeiten sollten. Diese Zettel sind nachrangig. Und das Zweite ist, dass hier irgendjemand an was arbeitet, wo er gerade blockiert ist, wo er vielleicht auch nicht weiterkommt. Das heißt, ich kann dann hingehen und sagen, so, sag mal, brauchst du Hilfe dabei? Kann ich das beschleunigen, weil ich will auch noch was machen? Das hilft A bei der Kommunikation und es hilft B wirklich sehr stark dabei, dass ich plötzlich auch mal Sachen anpacken muss, die ich normalerweise gar nicht angepackt hätte. Also ich hätte mir einen Zettel zum Beispiel gar nicht gezogen, will jetzt aber einen Zettel ziehen und merke, ich kann nicht, da ist was blockiert. Und dann setzt man sich zusammen mit jemandem an ein Thema dran, mit dem man eigentlich gar nichts zu tun hat, lernt A zum Thema was dazu und dem anderen hilft es manchmal auch, wenn jemand von außen mal drauf guckt und sagt so, das ist doch eigentlich relativ einfach. Und das Allerspannendste ist, seitdem wir dieses Work-in-Progress-Limit haben, meistens hängt hier ein Zettel drin. Es sieht aber auch sehr oft genau so aus. Das heißt, da hängt gar nichts drin. Alle arbeiten hier oben. Man muss aber dazu sagen, wir haben eine Absprache, ein Task fängt erst so ab 20 bis 30 Minuten an. Das heißt, wenn ich irgendwas in unter 30 Minuten erledigen kann, taucht das hier nie auf. Also wenn ich mal kurz einen Anruf entgegennehme und dann was fixe, weil es kaputt ist, das werde ich hier nie sehen. Auch sehr wichtig, da hängen mittlerweile, kann man nicht erkennen, da sind mittlerweile Stempel drauf. Das heißt, wir wissen auch mittlerweile tatsächlich, wie lange hängen Zettel da. Das heißt, ich kann tatsächlich, wenn ich sage, hier unten ist voll, ich kann keine Zettel mehr hinhängen, weil ich immer in dieser Reihenfolge hängen muss. Und gucke den ersten oben an und sagt, der ist von Januar und wir haben jetzt Juli. Kann ja nicht sein. Was auch dazu geführt hat mittlerweile, dass Leute tatsächlich selber mal hingehen und sagen, den Zettel brauche ich gar nicht mehr. Das heißt also, dass gar nicht mehr so viele Zettel da drin hängen, wenn wir ein Review machen, weil die meisten schon festgestellt haben, naja, das ist so veraltet, das machen wir mittlerweile komplett anders. Ist natürlich immer noch nicht das, was man unbedingt haben möchte. Also das kann man, wie gesagt, das ist das Schöne an einer agilen Softwareentwicklung, an einer agilen Administration. Man hat immer was, was man noch mehr machen kann, was man verfeinern kann, was wirklich allen hilft. Weil das, was wir jetzt gesehen haben, ja, wir haben Stories. Diese Stories werden von der Entwicklung eingestellt und wir haben auch gesagt, wenn wir eine Story anfangen, hätten wir ganz gerne Entwickler dazu. Zumindest einen, den wir die ganze Zeit fragen können, den wir die ganze Zeit nerven können, was meinten ihr eigentlich damit, was wollt ihr eigentlich damit, um die Kommunikation zwischen Entwicklung und Administration aufrechtzuerhalten. Funktioniert ganz gut. Manchmal muss man Entwickler aus Sprints rausholen. Also da kann es einen Konflikt geben, dass man sagt, okay, die Story stellen wir noch mal eine Woche zurück, weil momentan kann aus dem Team keiner mitarbeiten. Nehmen wir erst eine andere Story, die fertig ist. Ach, das hatte ich vergessen. Die Frage kam vorhin, wer kann denn sagen, wie lange sowas dauert? In irgendeiner Iteration haben wir gesagt, wir nehmen nur noch Stories an, von denen wir wissen, wir schaffen sie in einer Woche. Und wenn wir sie nicht in einer Woche schaffen, dann splitten wir sie. Dann machen wir zwei Stories draus. Oder drei Stories oder vier Stories. Aber so, dass halt Stories bei rauskommen, von denen wir genau wissen, die sind in einer Woche durch. Das kann natürlich auch heißen, dass eine Story drin hat, die in zwei Tagen durch ist. Aber wenn ich jetzt sehe, da hängen 20 Stories vor meiner Story, dann kann ich einfach sagen, 20 mal eine Woche mit drei Lanes. Ich weiß ungefähr, wo meine Story drankommen wird. Und ob ich sie priorisieren muss oder ob ich sagen kann, die wird eh irgendwann nach oben gespült. Hilft uns auch ungemein, dass wir halt mit Stories, also wir wissen dadurch auch besser, wie die Stories funktionieren. Das heißt, wir planen jetzt so lange daran, dass es wirklich in der Woche gemacht werden kann. Und dadurch haben wir ein viel klareres Bild von den Stories. Und das hilft uns auch, wenn wir später mal irgendwie ähnliche Sachen reinkriegen, das dann nochmal abschätzen müssen. Gut, Kommunikation. Ist schön und gut. Was wir uns aber gewünscht haben, ist, dass so unsere Anforderungen oder dass die Anforderungen der Administration ein bisschen besser bekannt werden. Weil wir bekommen von den Entwicklern immer mit, wir hätten ganz gerne das, wir hätten ganz gerne das. Und wenn ihr Tomcat nutzt, bitte gebt ihm doch mehr Speicher. Wir stellen gerade fest, dass ihr zu wenig Speicher vergeben habt. Auf der anderen Seite wissen die Entwickler aber nicht, dass wir sagen, naja, wenn ihr irgendwas macht, dann macht es bitte so, weil das hat schon mal jemand anders probiert und ist damit tierisch für die Nase gefallen. Diese Kommunikationsweg funktioniert in dem Moment noch nicht ganz gut. Also was wir gemacht haben ist, wir haben gesagt, naja, wir machen unser Team auf, sind also nicht mehr nur wir Administratoren, die dafür angestellt worden sind, sondern wir öffnen unser Team und holen uns einen Austauschschüler rein, also sozusagen. Das heißt, wir gucken, wer für den Entwickler hat Interesse. Da kommt dann das Stichwort DevOps auch so ein bisschen irgendwie rein mit, wer für den Entwickler ein Interesse, hierbei bei uns zwei Monate mitzuarbeiten, um zu gucken, was machen wir eigentlich? Das hilft dabei, dass Entwickler sehen können, so, na gut, die brauchen für solche Sachen so lange, weil tatsächlich das und das geschehen muss. Das wussten wir ja vorher gar nicht. Das hilft auch, dass die Entwickler hinterher in ihr Team zurückgehen und sagen, so, naja, wenn wir was Neues anfangen, wir wissen jetzt ja, wie die Anforderungen sind, die sind dadurch auch viel schneller, weil sie nicht um irgendetwas drumherum bauen müssen, was sie sich vorher verbaut haben. Oder fangen gar nicht erst irgendwie den falschen Weg in Anführungszeichen an. Und sie verlieren ihre Rechte nicht. Das heißt, wenn ein Entwickler zu uns ins Team kommt, er kriegt Administrationsrechte. Er darf auf alle Rechner drauf. Ja, nicht so erstaunt gucken. Er sitzt ja immer mit jemandem Zweiten zusammen. Das heißt, solange er bei uns ist, die ersten zwei, drei Wochen macht er nichts alleine. Also macht auch keine Entscheidung alleine. Er guckt immer zu oder macht unter Anleitung bestimmte Sachen. Und kriegt Rechte auf den Produktionsservern, was nicht jeder Entwickler bei uns hat. Man kann beantragen, dass man Leserechte kriegt, das geht relativ einfach. Aber Schreibrechte oder aktive Rechte auf den Rechten, dass man auch irgendwie in die Sudoers eingetragen wird, das braucht ein bisschen mehr. Und so nach drei, vier Wochen kann man sagen, ja, das kann er jetzt auch alleine machen. Diese Rechte verliert er nicht, das heißt, er kann seinem Team auch schon massiv weiterhelfen. Sie kommen zumindest so weit, dass sie bis kurz vor ihren Livegang stellenweise, wir haben mittlerweile Teams, die können bis kurz vor ihren Livegang selber entwickeln. Da muss von uns noch keiner eingreifen. Das heißt, wir gucken dann hinterher tatsächlich nur noch drauf, läuft denn das alles so, kann man das so live stellen, kann man das so irgendwie in die Produktion übernehmen. Und auf der anderen Seite hilft das uns massiv, weil uns Entwickler sagen, so, was macht denn ihr da eigentlich? Das ist ja völliger Blödsinn. Das geht doch viel einfacher, wenn man so und so macht. Das heißt, also auch wir bekommen das Feedback zurück, dass uns gesagt wird, naja, wenn ich von außen drauf gucke, habt ihr ganz schön komische, bei euch eingefahrene Regeln, überdenkt die doch bitte mal. Das sind Anstöße, die hätten wir nie bekommen, also wenn wir so weitergemacht haben. Das war halt auch dieses, da kam auch dieses her, wenn ihr schätzt und wenn ihr nicht sagen könnt, wie lange ihr dafür braucht, weil ihr keine Sprints macht, dann schätzt doch bitte so lange eure Stories oder schneidet sie so klein, dass ihr wirklich sagen könnt, das passiert in der Woche. Das kam ungefähr, das kam aus so einem Austausch raus. Und wenn er zurückgeht, ist er halt tatsächlich vollwertiger Admin. Wir möchten auch ganz gerne, dass diese Entwickler zumindest einmal die Woche nochmal vorbeikommen. Das heißt, dass es einen Informationsaustausch gibt. Was machen wir gerade? Hat sich was geändert bei uns, seitdem du bei uns gewesen bist, die 2 Monate? Ich habe gerade das Austausch so in Anführungszeichen gemacht, weil wir tatsächlich relativ wenige Leute haben, die programmieren können. Das heißt, es ist momentan relativ einseitig. Muss aber nicht so bleiben. Wir hatten einen Fall, dass einer der Administratoren in System Development gegangen ist für 2 Monate, hat gesagt, ich möchte ganz gerne irgendwie A, meine Python-Skills verbessern und B, mal gucken, was macht so ein Developer-Team eigentlich? Das kenne ich überhaupt nicht. Der ist dann da geblieben. Das heißt also, wir haben jemanden verloren, die haben einen gewonnen. Kann auch passieren, wir haben dafür auch von den Entwicklern schon mal einen gewonnen, der sagt, hey, das ist ja so eine coole Arbeit, das möchte ich eigentlich viel lieber machen, als das, was ich vorher gemacht habe. War nicht der Plan hinter diesem Austausch, aber es passiert halt. Wir machen solche Austausche mittlerweile mit unserem Operations-Team. Das heißt, dass wir auch mal hingehen und gucken, wie läuft denn das dann im Betrieb eigentlich, von dem wir gesagt haben, hey, das ist okay, das kann im Betrieb übernommen werden. War das wirklich okay? Wir übernehmen auch Leute von Ops mittlerweile, also von Operations, die genau dann diesen gegenseitigen Prozess haben. Wie kommt eigentlich irgendwas so weit, dass wir es hinterher übernehmen können? Und ich muss sagen, das war tatsächlich die beste Idee, die wir gehabt haben. Also das hat uns geholfen, so viel effizienter zu werden, weil halt das Wissen, was da in den ganzen Köpfen, in den ganzen Teams drin ist, einfach viel, viel breiter verteilt wird. Wo man halt extrem viele Anstöße von außen bekommt und denen gesagt wird, so, was ihr da macht, ist nett, aber das kann man auch komplett anders machen, was viel effizienter ist. Na? Wo wir gerade bei Ops waren, also ich spreche jetzt aus der Anwendungsadministration, also dem Application Management, wo wir jetzt bei Ops sind. Kann Operations eigentlich auch agil arbeiten? Ich meine, Operations sind ja normalerweise die Leute, die relativ getrieben sind. Das heißt, da stellt jemand einen Task ein und sagt so, Leute, da funktioniert was nicht. Jetzt drum kümmern. Oder es kommt ein Alarm per Nagios rein, dann heißt es, jetzt drum kümmern. Aber auf der anderen Seite ist Operations natürlich auch daran interessiert, dass ihr Kram funktioniert. Und dass sie sehen können, dass ihr Kram funktioniert. Das heißt, Monitoring ist irgendwie was in den Bereich ganz stark reinfällt. Das effiziente Ausrollen von Änderungen, das Deployment von Applikationen. Und ja, ich denke also auch, das ist Spotify. Na, tatsächlich. Also das ist Spotify. Das ist das Kanban-Board der Operations von Spotify, das es irgendwo im Netz zu sehen gibt. Ja, bei uns fängt Operations auch gerade an damit. Also weil die auch festgestellt haben, so nur dieses Reaktive kann es nicht sein. Wir müssen unsere Tasks ja auch planen können. Und wir haben mittlerweile ein ganz großes Abteilungsboard, wo sich halt jede Woche mal alle Bereiche der Abteilung Produktion reinstellen, also Operations, die Datenbankadministratoren, die Application Manager, das System Development. Wir haben auch ein System Engineering, die auch so arbeiten, das heißt, die uns die ganzen Geräte bereitstellen, die Netzwerke machen. Und wir sprechen jetzt jeden Morgen eine halbe Stunde über das, was eigentlich in der kompletten Abteilung passiert. Auch da bekommt man dann nämlich Sachen mit, die man ansonsten gar nicht mitbekommen hätte. Und das hilft uns tatsächlich dabei, dass wir Applikationen mittlerweile. Also wir haben mit der Applikation, die lassen wir einfach live laufen. Das heißt, wenn Entwickler fertig sind mit dem Feature, sagen die, wir wollen das Feature jetzt live haben und dann wird es live deployed und da guckt keiner mehr vorher drauf. Aber es funktioniert, weil das Wissen, was passieren muss, damit es konfliktfrei laufen kann, mittlerweile in so vielen Köpfen verteilt ist. Dass also alle mit daran denken, hey, das funktioniert nur dann und dann. Wo wir nicht sind, ist irgendwie, you wrote it, you run it. Das ist so das, was Facebook, das ist ein bisschen das, was Facebook macht. Das heißt, da ist der Entwickler mit dafür verantwortlich, dass sein Kram läuft. Den kann ich auch nachts anrufen, wenn sein Kram halt nicht läuft, bis er es gefixt hat. Das ist aber tatsächlich irgendwie was, wo man eventuell hinkommen möchte. Weil wer weiß besser als der Entwickler irgendwie, wann sein Kram richtig läuft. Und man kann ihm dann Tipps geben, wie er performant läuft und wie man es macht, dass er ausfallsicher läuft und diese ganzen Sachen. Das heißt, so ganz arbeitslos machen wollen wir uns dann auch nicht als Application Management, aber das ist eigentlich so das Ziel, was wir jetzt so ein bisschen übergegriffen haben, uns halbwegs rauszuhalten, Cocktails trinken gehen können. Das wäre so eine nette Idee. Das ist eine Falle, die man nicht reinstellen sollte. Dann heißt dann. Das heißt, wenn es dann ist, ist es fertig. Man kann dann hinterher immer sagen, hey, es funktioniert nicht, dann machen wir es mal komplett neu auf irgendwie und dann fixt man es dann wirklich. Aber was man nicht verfeiern sollte, ist irgendwie, naja, läuft jetzt so halbwegs. Und wir nennen es mal dann. Dann hat man zwar die Stories relativ schnell abgearbeitet, aber irgendwas bricht dann immer wieder zusammen. Ja, das war es von meiner Seite. Wenn noch mehr Fragen sind, jetzt gerne. Oder auch gerne später. Ich bin noch ein Stündchen ungefähr hier, stehe hinten am CentOS-Stand, aber... Ich habe die Frage nicht verstanden. Die Frage ist, ob Dokumentation in den einzelnen Stories mit dabei war oder ausgegliedert ist. Es ist in den Stories mit dabei. Das heißt also bei allen Sachen, die gemacht werden, es gibt für jeden Bereich, für jede Applikation, die wir haben, ein sogenanntes Betriebshandbuch, auf das Operations hinterher drauf guckt, auf das die Operations auch verlassen können muss, um zu gucken, was passiert eigentlich, wenn das nachts mal zusammenbricht, wie kriege ich das wieder ans Laufen. Diese Dokumentation ist eines der Verantwortung von sowohl dem Entwicklerteam als auch dem Administrationsteam. Das heißt also, das wird zusammengearbeitet. Das passiert in den Stories normalerweise. Die Frage war, weil ich vorhin gesagt hatte, irgendwie, wir haben relativ wenig Leute im Vergleich zu den ganzen Entwicklerteams, ob das diese Methodenänderungen unsere Arbeitslast verringert haben. Ja, haben sie. Weil wir viel geplanter vorgehen mittlerweile. Also, dadurch, dass es alles Storys sind und nicht mehr irgendeine Wuste, irgendeine Tasksammlung, von der man mal irgendwelche Tasks rauszieht, die nicht zusammengehören. Dadurch, dass wir in einer Story arbeiten, arbeitet man viel gezielter an Sachen. Das heißt, Sachen passieren viel schneller. Und dadurch, dass jetzt jeder irgendwie sich Tasks rauszieht und nicht seine eigene Taskleiste noch hat bei Einzeltasks, geht das Ganze auch relativ fix. Also wir sind auch mittlerweile 2 Leute mehr geworden, aber die Entwickler rüsten ja auch nach. 2 Administratoren mehr geworden. Entwicklung rüstet aber auch nach. Aber ja, es hat wirklich massiv geholfen bei dem, wie wir arbeiten vor allem auch. Und das hat die Last eigentlich weggenommen. Die Frage ist, ob man dann immer noch das Gefühl von kreativer Arbeit hat? Ja, definitiv. Weil wir entscheiden ja auch mit, was in den Stories passiert. Es ist ja tatsächlich, also wenn so eine Story passiert, die wird vom Entwicklungsteam reingestellt. Und wir setzen uns dann mit dem Team zusammen und sagen, okay, dann lass uns jetzt mal drüber reden, was diese Story eigentlich wirklich bedeutet. Das hilft uns, das hilft der Entwicklung, weil wir dann sagen so, oh, da müssen wir beim nächsten Mal ja was ändern, wenn sich eine Story rausstellt. So, das ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Es ist tatsächlich nicht taskgetrieben. Das war es vorher. Weil dann irgendein Team sagte, ey, wir brauchen mehr Speicher in den Maschinen. Dann hängt man irgendwo einen Zettel rein, diese Maschinen brauchen mehr Speicher und irgendwann macht man diesen Zettel mal. So ist der Prozess wirklich um einiges angenehmer.
Bei den ganzen autonomen Admins, die da draußen rumlaufen unter die Development-Flagge, wie läuft denn da ablaufen? Ich meine, sagen die immer Bescheid, bevor die irgendwie mal ins System gehen, um mal für sich was zu regeln? Oder kommen die dann zu euch und packen sich selbst einen Zettel unter Ronin aufs Kanban-Board?
Also die Frage ist, wie gehen wir mit den Leuten um, die wir halt in diesem Austausch geschult haben und die dann wieder und die dann halt selber Produktionsrechte haben, die selber was machen dürfen, wie fangen wir die ein? Ja, wir bitten schon darum, wenn sie größere Sachen machen, dass sie es vorher sagen. Wir bitten sie auch darum, dass sie in Produktion tatsächlich vorher nachfragen, bevor sie was machen. Also einfach sagen, so ist das in Ordnung, wenn wir jetzt das und das machen. Was sie auch immer noch nicht machen dürfen, ist zum Beispiel irgendwie eigene VMs in Produktion aufsetzen. Das ist immer noch ein Prozess, der geht, also das ist tatsächlich noch ein Prozess, das ist noch nicht wirklich agil. Aber zum Beispiel bis komplett QA fahren die alles selber. Und dann guckt hinterher noch mal jemand drüber. Selber in Produktion eingreifen wollen die meisten auch überhaupt nicht. Sie wollen bloß verstehen, was sie eigentlich machen müssten, wenn sie es können. Und sie können halt kurz mal eingreifen, wenn tatsächlich was passiert. Das hilft uns auch ein bisschen, Arbeitslast wegzunehmen. Aber so fangen wir die wieder ein.
Wie einfach war es, diesen zusätzlichen, nenne ich jetzt erstmal Aufwand der Admins im Application Management, also das mehr Personal temporär reinholen, im Unternehmen durchzusetzen, sozusagen vor der erhofften Perspektive, dass es insgesamt was bringt.
Die Frage war, wie groß war der Aufwand in der Firma zu sagen, wir möchten jetzt ganz gerne Entwickler mal in die Teams reinholen, wir möchten halt, wir wissen, dass die nicht sofort produktiv mitarbeiten können, es ist für uns mehr Aufwand, die zu schulen. Ja, die Diskussionen waren nicht kurz. Auf der anderen Seite gab es aber auch relativ viele Beschwerden aus dem Entwicklungsteam, dass viele Entwicklungsteams sagten, wir haben echt nicht die geringste Ahnung, was ihr macht. So, und das hilft uns nicht bei der Entwicklung. Das heißt also, das war schon relativ einfach möglich, die Teamleader oder die Teambesitzer gibt es da nicht, aber die Teamleads davon zu überzeugen, dass sie ruhig mal für 2 Monate jemanden aufgeben sollen. Wir haben nach den ersten, es ist auch immer nur einer bei uns. Jetzt, momentan haben wir 2, die sich überlappen, aber normalerweise haben wir immer nur einen bei uns. Das heißt, aus 100 irgendwas Entwicklern, die wir haben, sitzt dann einer bei uns. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Es hilft aber den Teams mittlerweile. Mittlerweile festgestellt, es hilft tatsächlich den Teams weiter, wenn sie hinterher da sind. Für uns ist es mehr Aufwand. Im ersten Monat oder in den ersten 3 Wochen ist da nicht wirklich viel Produktives zu erwarten. Das ist relativ viel Erklärungsaufwand. Aber es kommen halt Tipps rein, wie man Sachen anders machen kann. Und ab den ersten 3 Wochen laufen die tatsächlich relativ gut mit oder können auch selber Sachen machen, ohne vorher nochmal nachzufragen. Den letzten Teil habe ich jetzt nicht verstanden, den ersten Teil ja. Also die Frage ist irgendwie, war es schwierig, sich selbst davon zu überzeugen, dass man seinen Kram transparent macht, dass man halt wirklich das, woran man gerade arbeitet, auf den Kanban-Board hängt. Ja, natürlich, viele Admins wursteln lieber vor sich selber hin und sagen am Ende des Tages, hey, fertig, ich habe was geschafft. Es ist ein bisschen Arbeitsoverhead, weil ich mir selber klar werden muss, welche Tasks mache ich gerade eigentlich, oder dass ich halt nicht sage, na gut, ich mache 10 Minuten das, 10 Minuten das, dann wird 10 Minuten das erste, sondern dass man Tasks halt komplett durchmacht, bis sie fertig sind. So einen inneren Schweinehund muss man da schon überwinden. Ging zumindest mir so. Wenn man es aber mal irgendwann macht, stellt man tatsächlich fest, dass man auch am nächsten Tag den Leuten dann, man trifft sich ja auch jeden Morgen vor diesem Board und erzählt so ein bisschen, was habe ich eigentlich gestern gemacht. Und durch dieses, ich schreibe es auf und ich habe es da noch dokumentiert, was ich gestern gemacht habe, und ich erzähle den anderen Leuten irgendwie, ich habe übrigens das und das gemacht, um das und das Problem zu fixen. Das hilft. Das hilft auch den anderen Leuten, wenn sie sagen, so, oh, das Problem habe ich übrigens auch, und zwar in den und den Task, vielleicht können wir da mal zusammen dran gehen. Und es hilft einem auch selber, dass man dadurch, dass man es mal wiederholt, einfach auch nur im Kopf zu behalten, was habe ich eigentlich gemacht und wie habe ich es gelöst. Also für mich ist es mittlerweile angenehmer, als vor sich hin zu wursteln, auch wenn mir das immer noch ein bisschen sympathischer ist, weil ich dann nicht mit Leuten reden muss manchmal, aber jetzt wird es schwierig. Zieh mal vom 8-Stunden-Tag ungefähr 1 Stunde ab. Okay. Grob. Also meistens ist es ein bisschen weniger, aber ich denke mal, die Stunde kann man so grob überschlagen. Und das macht dann nicht mehr so wahnsinnig viel aus. Wie bilden wir Sachen ab, die in verschiedenen Abteilungen Abhängigkeit miteinander haben? Da müssen ja schon die Entwicklerteams miteinander sprechen. Das heißt also, da werden wir auch relativ früh reingezogen. Wenn es wirklich was Größeres gibt, dann endet das nicht als Story bei uns an Bord, sondern als viele Stories. Da sind wir dann aber auch in der Planungsphase schon mit beteiligt, genau wie mehrere Entwicklerteams in der Planungsphase beteiligt sind, weil man halt tatsächlich diese Abhängigkeiten hat und gucken muss, in welcher Reihenfolge geht denn hier eigentlich was. Im Endeffekt sieht es dann aber genauso aus wie jetzt. Es hängt eine Story an Bord, die gemacht wird. Aber klar, da gibt es noch Planung vorher. Das muss passieren, sicherlich. Also die Frage war, warum nehmen wir das Board mit den gelben Zetteln und nicht irgendwie so ein schönes Tool wie Jira, was mir hinterher noch viel, viel tieferes Tracking möglich macht, dass ich auch hinterher nachgucken kann, was ist passiert. Ich habe ganz zu Anfang gesagt, was tatsächlich zwischen Administration und Entwicklung oder auch innerhalb der Administration fehlt, ist Kommunikation. Und ein Jira verhindert Kommunikation, weil dann schreibe ich einen Kommentar, dann schreibt jemand anders einen Kommentar, der muss gelesen werden. So ein Board, da muss jemand hingehen, wenn er was will. Und wenn er eine Frage hat, spricht er mich sofort an. Oder ich kann jemanden ansprechen, so ich spreche sofort jemanden an, weil ich sehe, da hängt ein Task an Bord, den ich eventuell auch mitmachen würde. Ich bin auch ein Freund davon, Tools so einfach zu halten wie möglich. Und das ist nun eines der einfachsten Tools, die es gibt. Man hängt irgendwo Zettel hin und schreibt mit dem Stift was drauf. Man kann es wahrscheinlich auch anders machen. Ich bin auch erstaunt. Ich meine, ich habe diesen Vortrag jetzt das dritte Mal gehalten, das vierte Mal firmenintern auch schon mal. Das Spannende ist, dass es heute erst relativ spät kam, diese Frage. Also es war mir klar, sie wird irgendwann kommen, die Frage nach den Tools, weil normalerweise kommt es so als zweite Frage. Aber nein, die Entscheidung ist tatsächlich wirklich, wir haben ein großes Board, da kann jeder drauf gucken und wenn er Fragen hat, kann er sofort Fragen stellen. Und daraus entwickeln sich interessante Diskussionen. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendwie bei Tasks im Jira, wo irgendwie Kommentare nach Kommentar nach Kommentar unterstehen, irgendwann muss man sich doch mal treffen, um darüber zu reden, weil daraus keine Diskussion oder kein wirkliches Ziel entsteht. Wir sind an einem Standort, ja, okay. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt verteilt arbeiten müsste, dann wäre Jira wahrscheinlich besser. Wir haben polnische Teams, das heißt, die sitzen auch in Polen. Da ist tatsächlich das mit dem Jira besser, obwohl die auch ab und zu mal da sind oder zumindest ein Vertreter immer da ist. Dann braucht man diese Tools eventuell, aber solange man an einem Standort ist, ist das, denke ich, immer das Simpelste. Vor allem, ich kann so einen Zettel halt relativ schnell ins Done ziehen, dann ist er weg. Ja, das ist der Nachteil. Also wir sehen hinterher diese einzelnen Tasks, sehen wir hinterher nicht mehr wieder. Die Zettel werden einmal die Woche abgeräumt, ausgewertet, wie lange liefen das durch und dann werden sie weggeschmissen. Aber es sind Einzeltasks, die braucht auch hinterher keiner mehr normalerweise. Das ist das, was innerhalb von 2 bis 3 Stunden getan wird normal.
Ja, wenn du jetzt ein Projekt hast oder eine Story, die jetzt Mockups dranhängen oder sonstige Geschichten, mehr Spezifikationen im ursprünglichen Sinne, dann referenzierst du auf
die Jira. Die finde ich, genau, die Frage ist, was ist bei größeren Stories der Fall, die finde ich tatsächlich auch im Jira wieder. Also wir hängen die einzelnen Tasks nicht in Jira, aber die Ergebnisse, die wir haben, dokumentieren wir da natürlich mit oder dokumentieren sie halt auch in einem Wiki mit. Das heißt, das ist hinterher nachvollziehbar, warum wir Sachen wie gemacht haben. Bloß bei diesen Einzeltasks halt, da ist es nicht so. Die Frage ist, gab es Widerstände in der Firma dagegen, dass wir es so machen? Die Antwort ist, naja, die Entwicklerteams waren ja schon so weit. Das heißt also, die Entwicklung hat schon agil gearbeitet. Die sind natürlich auch massiv weitergekommen in den letzten 2 Jahren. Das hat so vor 3 Jahren ungefähr angefangen, da war ich noch gar nicht in der Firma drin. Ich glaube, die Widerstände gab es eigentlich eher, oder gibt es eher immer bei Einzelpersonen. Weil was ich gerade sagte, man wurschtelt ja manchmal schon ganz gerne lieber vor sich hin, als irgendwie über alles zu reden, was man gerade macht. In der Firma gab es dazu keine Widerstände und ich glaube auch tatsächlich, mit Zahlen beweisen kann ich es nicht, aber ich glaube auch tatsächlich, dass es eine effizientere Arbeit ist. Also wirkt zumindest so auf mich. Das ist eine Frage, die Frage ist, haben wir es vorher offiziell angekündigt? Ich denke, dass das geschehen ist, das kann ich nicht beantworten, weil gesagt, das erste Board hier, das da. Einer von den Zetteln an diesem Board hing, glaube ich, auch da, als ich mein Vorstellungsgespräch hatte. Also das Board gab es schon. Und als ich dann wieder kam, das erste Mal selber vor diesem Board stand, weil ich irgendwann 2 Monate später, weil ich da angefangen habe zu arbeiten in der Firma, sogar über 2 Monate später, hing dieser Zettel immer noch da. So, also man hat schon so gearbeitet, aber das ist nicht wirklich agiles Arbeiten. Das heißt einfach nur, ich mache meine Tasks mal sichtbar. Das ist ein guter Schritt dahin. Von da an war ich auch mit dabei, aber ich glaube, das ist auch vorher angekündigt worden. Aber es war ja nichts Neues. Die ganzen Entwicklerteams arbeiteten ja auch schon so. Wir waren allerdings die Ersten in der Produktion, die es so gemacht haben. Das heißt also, System Engineering und System Development sind erst ein bisschen später dazu gestoßen, das auch so zu machen.
Wie oft kommt denn das vor, in diesem Werdegang einer Story, wo man jetzt drin ist, dass irgendwer kommt zu einem ganz anderen Thema und sagt, ich muss aber jetzt sofort, weil, keine Ahnung, man ja quasi aus der einen Story raus und es kann ja auch eine größere Geschichte sein.
Die Frage war, was passiert eigentlich, ich arbeite an der Story und jetzt kommt irgendjemand und sagt so, Entschuldigung, hier brennt es gerade und wenn man da rausgerissen wird, wie man weiter umgeht damit. Das ist halt das, was ich vorhin gesagt habe, das hier ist bei uns das Wichtigste. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, es brennt gerade, dann wird das meiste stehen und liegen gelassen. Das gilt aber auch für die Entwickler. Das heißt, wenn es bei uns wirklich brennt, dann wird auch ganz groß in der ganzen IT-Abteilung ausgerufen, es brennt übrigens gerade. Es wäre schön, wenn jeder meint, der was zum Thema sagen kann, zum ersten Treffen kommt und dann wird geguckt, wer muss eigentlich hinterher dann weiterarbeiten. Das heißt, beim ersten Treffen sitzen normalerweise 40 Leute da oder 30 Leute. Und dann wird entschieden, für wen ist es sinnvoll, daran weiterzuarbeiten. Und dann gehen die restlichen Leute wieder an ihre Arbeit zurück. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich dann irgendwo hier in der Story drin bin und es brennt und es wird entschieden oder ich entscheide mich, ich kann da am besten helfen, dann bin ich tatsächlich für diese 2 Tage, die ich eventuell damit verbringe, aus der Story raus. Aber dafür funktioniert hinterher unsere Plattform wieder. Ist schwierig, tatsächlich, weil eventuell hängt ja an dieser Story irgendwas dran, was nächste Woche live gehen soll. Aber ich glaube, eine richtige Lösung dafür fällt mir jetzt auch nicht auf Anhieb ein. Passiert aber auch nicht so häufig. Also dass es wirklich 2 Tage dauert, dass man da rausgerissen wird. Normalerweise ist so ein Blocker innerhalb von 3-4 Stunden behoben.
Zur Praxis jetzt nochmal, also ist es ähnlich wie bei Scrum, dass ihr euch wirklich einmal trefft mit den entsprechenden Development-Leitern und dann in der Runde priorisiert, wer wie was, weil ihr braucht ja auch eine Zeiteinschätzung und alles.
Also die Frage ist, wie kriegen die Entwickler oder die Product Owner die Zeiteinschätzung mit, die wir machen für sowas? Jede Story, die bei uns an Bord hängt, wird mit dem Entwicklungsteam zusammen besprochen. Wir wünschen uns, dass der Product Owner mit dabei ist. Wir verlangen aber, wenn der nicht dazukommen kann, von dem Entwicklerteam, dass sie den Product Owner informieren, was in der Story entschieden worden ist. Zum Beispiel, dass wir sie aufgesplittet haben. Wenn der Product Owner nicht da ist und das Team sagt, das können wir nicht entscheiden, dann sagen wir, okay, dann lass uns da nochmal außerhalb dieses Meetings drüber reden, dann sprechen wir mal den Product Owner an. Aber das müssen wir natürlich klar machen, das müssen wir transparent nach oben tragen, dass wir einfach sagen, wir wissen, dass wir da länger als 2 Wochen für brauchen, deswegen würden wir ganz gerne 3 Stories draus machen. Und dass er dann weiß, er muss 3 Stories priorisieren und nicht mehr nur eine. Die Frage ist, wie viele Produkte Product Owner wir haben. Wie gesagt, wir haben 24 Entwicklungsteams, das haut so ungefähr hin, Anzahl der Produkte. Also manche spielen natürlich auch zusammen, manche Sachen, aber das sind dann so Einzelteile aus der großen Plattform irgendwie. Und ich fürchte, ich muss jetzt irgendwie...
Ja, 5 Minuten etwa hätten wir sogar noch. Also wenn noch Fragen da sind, dann können wir die entweder jetzt erschlagen oder nach bis noch etwa 1 Stunde hier.
Genau.
Kann man das auch dann in kleinerer Runde weiterführen.
Und das sind jetzt eigentlich für euch? Oder seid ihr schon wieder
am Brett und Strich? Die Frage ist, läuft es wahrscheinlich, aber natürlich gibt es immer was zu stricken. Also wie gesagt, das ist nicht das Board, wie es gerade aussieht. Grob noch, aber ja, es gibt halt immer was. Aber die Sprünge sind nicht mehr so groß, die man macht. Also man setzt sich öfter mal zusammen und sagt so, das könnten wir eigentlich optimieren. Und man optimiert jetzt mehr an kleinen Sachen. Das Grobe dürfte durch sein damit. Die Frage ist, wie erfolgt der Wissensaustausch? Treffen wir uns jeden Morgen vor dem Board. Das heißt, jeder erzählt jeden Morgen, was habe ich in der Story eigentlich gemacht oder was habe ich an Task gemacht. Wie machen wir alle 2 Wochen eine Retrospektive? Da wird stellenweise darüber geredet, was haben wir während der Arbeit gemacht, aber stellenweise auch, wie können wir die Arbeit im Team verbessern? Was hat man gelernt aus dem, was hier falsch gelaufen ist? So findet die Kommunikation statt und auch Wissensaustausch. Gut, dann möchte ich mich bedanken. Ja.